Erstmal von meiner Seite, für alle, die ich nicht begrüßt habe, ein gesegnetes neues Jahr. Ich glaube, vielen habe ich das persönlich gesagt. Und ich freue mich, dass ich heute mit euch so das neue Jahr beginnen kann. Ich weiß nicht, wie bei euch der Jahreswechsel so ist. Für mich ist es seit einigen Jahren, eine sehr besondere Zeit. Wenn so Weihnachten der Trubel vorbei ist, habe ich immer so das Gefühl, ich muss alle Weihnachtssachen aus dem Haus bringen. Also ich habe es bis gestern ausgehalten. Aber weil das so eine Zeit der Stille und der Ruhe für mich ist, so über Silvester hinweg, ich nehme mir auch die erste Woche im Jahr immer noch frei und ich genieße die Zeit. Ich genieße es, das alte Jahr abzuschließen mit allem, was es mitgebracht hat. Und ich frage Gott, was legst du in das neue Jahr? Und das war dieses Jahr ein bisschen besonders, denn irgendwann im Dezember fiel mir ein, oh, ich bin am ersten Sonntag mit Predigen dran. Also Gott, ich möchte von dir empfangen, wie wir das neue Jahr beginnen. Und normalerweise möchte ich gerne von Gott so ein ganz explizites Wort für mich haben. Aber dieses Mal habe ich ihn gefragt, was ist für unsere Kirche dran? Und ich habe im Dezember zu dieser Zeit, wo mir das so ganz bewusst wurde, habe ich eine Karte bekommen mit der Jahreslosung. Unsere Gemeinde, die hier morgens oder wo wir zur Untermiete sind, die hängen jedes Jahr die Jahreslosung auf. Und ehrlich gesagt, ich bin gar nicht so ein Fan der Jahreslosung, weil ich weiß, also Jana hat mir das mal erzählt, wie die entsteht. Und ich wünsche mir immer, dass Gott mir so ganz persönlich was sagt. Aber dieses Mal habe ich eine Karte bekommen, da stand die Jahreslosung drauf. Ich wusste sie vorher noch nicht. Und die hat mich beschäftigt. Und ich habe es ab dem Zeitpunkt, dem Psalm, in der sie steht, jeden Tag gelesen. Und ich habe unsere Vision mir nochmal angeguckt, die wir in der zweiten Jahreshälfte nochmal mit neuen Worten formuliert haben. Und da steht, wir glauben an einen Gott, der davon träumt, wieder in einer persönlichen Beziehung mit uns zu leben. Und vielleicht lebst du noch gar nicht in einer Beziehung zu Jesus oder du lebst schon lange, aber ich glaube, das gilt für uns alle. Und deshalb würde ich gerne mit euch tatsächlich den ganzen Psalm, wo die Jahreslosung drin steht, einmal lesen. Ich glaube, es ist an der Wand nicht so gut sichtbar, deshalb lese ich sie einfach mal vor. Der Psalm 34. Gott rettet die zu ihm rufen. Von David aus der Zeit, als Abimelech ihn fortgetrieben hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Aus tiefster Seele will ich den Herrn rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragt, werden mich hören und sich freuen. Kommt, wir verkündigen gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Ich suche die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettet mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not. Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Und er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Die ihr zu Gottes heiligen Volk gehört, begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht. Denn wer ihn verachtet, der leidet keinen Mangel. Selbst junge und starke Löwen können ihren Hunger nicht stillen, aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen. Ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn es dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jegliches betrügerisches Wort. Und jetzt kommt die Jahreslosung. Da steht nur der zweite Satz. Aber halte dich vom Bösen fern und tue Gutes. Setz dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. Mit vernichtendem Blick aber schaut der Herr auf alle, die Böses tun. Er wird sie von der Erde wegnehmen und jede Erinnerung an sie auslöschen. Die aber nach dem Willen des Herrn leben, rufen zu ihm und er hört sie und er befreit sie aus aller Not. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid. Aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Er bewahrt alle seine Glieder, nicht ein Knochen soll ihm gebrochen werden. Wer Gott verachtet, findet durch seine Bosheit den Tod. Und wer die hasst, die nach Gottes Willen leben, wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Der Herr aber erlöst die Seelen derer, die ihm dienen. Und wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten. Und ich bin fasziniert, das habe ich so das erste Mal gemacht, wenn man jeden Tag mal einen Psalm immer wieder liest, was einem da so alles auffällt. Aber das will ich gar nicht so im Detail mit euch besprechen. Ich möchte euch ein bisschen in den Kontext mit reinnehmen, wo David diesen Psalm geschrieben hat. Da steht, er war von Abimelech fortgetrieben worden und eigentlich war er schon von Saul fortgetrieben worden oder besser gesagt auf der Flucht. Er musste fliehen, weil Saul nicht ertragen konnte, dass David von den Menschen bejubelt wurde für seinen Sieg über Goliath. Und er konnte auch nicht ertragen, dass David der nächste König sein wollte. Und auf dieser Flucht hatte er vergessen, was zu essen mitzunehmen und er ist auch völlig ohne eine Waffe losgelaufen und ist zu Abimelech, dem Priester, gegangen und hat gesagt, hast du irgendwas zu essen für mich? Und er hat gesagt, ja, die 5 Brote, die im Heiligtum sind, die werden ab und zu mal ausgewechselt. Unter bestimmten Bedingungen dürft ihr die mitnehmen und haben. Und außerdem steht das Schwert von Goliath noch in der Ecke rum und das kannst du auch haben. Als er dann von Abimelech weggeht, wird er plötzlich erkannt als David und er stellt sich wahnsinnig. In 1. Samuel 23, Vers 14 steht, deshalb gab er vor, wahnsinnig zu sein, kritzelte an die Tür und sabberte in seinen Bart. Ein richtig cooles Bild. Ja? Also das war David, der zum König gekrönt wurde, gesalbt wurde und er wusste, ich bin der nächste König, aber das ist das, wie er sich stellt, weil er Angst hatte. Dazu kam, er ist auf der Flucht, sind ihm Menschen gefolgt. Seine Brüder und seine ganzen Verwandten haben gesagt, wir kommen mit. Und noch 400 Mann, die werden beschrieben mit, sie waren verschuldet, sie waren verbittert und waren in Not. Also eine richtig coole Truppe hatte er da. Er ist geflohen in eine Höhle und deswegen war auf dem Bild gerade auch die Höhle zu sehen. Aus der Höhle heraus hat er diesen Psalm geschrieben und ich habe mich gefragt, als ich die Jahreslosung gesehen habe und die Situation mir angeguckt habe, wie kann David diesen Psalm schreiben in diesen Umständen? Und wenn dieser Psalm von Frieden spricht, dann war das offensichtlich überhaupt kein Frieden, den er da hatte. David war ein Hirtenjunge. Er war zum König gesalbt und er hat Goliath bezwungen mit einer Steinschleuder. Er hat eigentlich ein sehr gewöhnliches Leben gehabt, bevor er zum König gesalbt wurde. Und ich glaube, er war von seinem Typ Mensch her ein sehr, sehr empfindsamer Mensch, denn er konnte Harfe spielen, er ist von Saul immer wieder gerufen worden, wenn Saul schlecht drauf war, wurde David gerufen, um Harfe zu spielen. Er hat sehr viel in der Abgeschiedenheit gelebt. Und ich habe mich gefragt, wie so ein Hirtenjunge, der so empfindsam war und so ein empfindsames Instrument auch gespielt hat, plötzlich König sein wird. und wie er in solchen Situationen, in der er sich befand, wirklich Frieden gefunden hat. Und wenn wir lesen, suchet Frieden und setzt euch ganz dafür ein und jagt ihm nach, steht in vielen Kapiteln, dann ist es nichts, was selbstverständlich ist. Und deshalb würde ich gerne mit euch mal diesen Psalm angucken. Was hat das mit unserem Leben zu tun und was für ein Friede war das? Und wo war Davids Ort, wo er Frieden empfunden hat? Wenn dort von Friede gesprochen wird, ich habe bei Wikipedia, wie das alle Prediger machen, habe ich das auch einfach mal gemacht, geguckt, was heißt Frieden. Und da steht, Frieden ist im Allgemeinen definiert als ein heilsamer Zustand von Stille und Ruhe, als die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung und besonders von Krieg. Frieden ist das Ergebnis der Tugend der Friedfertigkeit und damit verbundene Friedensbemühungen. Also, der Friede, den David da hatte, ist nicht das, was dort beschrieben ist. Definitiv nicht. Und David schreibt in dem Psalm, er hatte Angst. Er hatte erstmal keinerlei Frieden. Da steht, ich suche die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet, er rettet mich aus aller Angst. Scheinbar ist da der Friede nichts, der äußerlich war, sondern er ist innerlich dem Frieden nachgejagt, um Gott zu suchen. David hatte krasse Umstände, aber er hat Gottes Nähe gespürt. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen für dieses Jahr. Ich glaube, jeder von uns wird Umstände haben, wird etwas erleben und das können total schöne Sachen sein und das können super Sachen sein, aber ich glaube, mein letztes Jahr war nicht nur perfekt, es war gut, ich bin sehr dankbar, aber es war auch nicht nur perfekt. Und ich würde mir wünschen, dass wir vorbereitet sind für ein Jahr, wo wir einen Ort des inneren Friedens haben. Wenn David in dem Psalm schreibt und in anderen Umständen, schreibt er ganz oft in Notsituationen, in irgendeinem Versteck schreibt er zum Beispiel, ich sitze unter dem Schirm des Höchsten oder ich kann mit Gott über Mauern springen. Ich weiß nicht, was euch noch einfällt, aber wer Psalmen kennt, dann schreibt David ganz oft Dinge, die nicht unbedingt der Realität entsprechen. Sie sind aus einer Notsituation im Außen, im Innen beschrieben. Er hat also einen inneren Ort, wo er Gott begegnen kann. Und in Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt die Quelle des Lebens. In anderen Übersetzungen steht, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben, egal welche Übersetzung, wie wir uns anschauen, das Herz ist der zentralste Ort, den wir haben und wo Gott uns sagt, behüte ihn. Und wenn wir sehen, wie David ausgewählt wurde, als Samuel losgezogen ist damals, um den nächsten König zu finden, hatte er er hatte überhaupt keine Anleitung, sondern Gott hat gesagt, ich werde ihn dir zeigen. Und die Brüder von David schienen ziemlich attraktive Jungs gewesen zu sein, denn Samuel sagt immer wieder, oh da, der hat doch Kraft, er ist gut drauf und das ist bestimmt der nächste König. Und Gott sagt, nein, lass dich nicht vom Äußeren oder von seiner Größe blenden, den habe ich nicht ausgewählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen, der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Als irgendwann David kommt, dann beschreibt Samuel ihn auch als gut aussehenden, braun gebrannten Jungen mit schönen Augen. Aber was ihn ausgemacht hat, war sein Herz. Und Gott sagt dann, von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Was war an Davids Herz anders? Er war geflutet von Gottes Geist. Und ich möchte gerne mit euch drei Punkte besprechen über diesen Ort der Begegnung in uns. Den Ort, wo der Geist Gottes Raum hat. Der erste Punkt ist, wir brauchen einen Ort der Begegnung, um in Gemeinschaft mit dem Fürst des Friedens zu leben und zu erleben und zu verstehen, was wirklich Friede bedeutet. Gott wird als Friedefürst beschrieben und gerade Weihnachten haben wir da oft drüber gesprochen, weil da wurde er als Friedefürst angekündigt. Aber ich möchte gerne zuerst mal den Ort mit euch anschauen. Ich frage mich manchmal, ist dieser Ort geöffnet oder ist der Zugang zu diesem Ort eigentlich verschlossen? Kann dieser Friede überhaupt in dein Herz? Hast du diesen Ort der Begegnung, wo der Friede, der durch den Geist Gottes und der Begegnung mit ihm hervorgerufen wird? Und warum müssen wir Frieden suchen? Das ist auch eine Frage. Und ihm nachjagen. Ich habe gedacht, ja, es ist so cool, wenn einfach Friede da ist und man kann sich an dem Frieden begegnen. Aber da steht was sehr Aktives. Und ich habe darüber nachgedacht und ich habe gedacht, also ich bin tatsächlich nicht wirklich gut begabt in Gartenarbeit. Wir lassen das wirklich auch seit 2 Jahren bei uns machen. Aber ich habe gedacht, wenn der Frühling kommt, dann ist es das Normalste von der Welt. Was wächst zuerst in eurem Garten, die Garten haben? Das Unkraut. Ja, also wir haben 2 junge Männer, die dann kommen. Und was müssen die machen? Die müssen Unkraut erstmal aus dem Garten nehmen. Da blüht erstmal noch nichts. Oder es blüht etwas, was im Herbst gut beschnitten worden ist, aber das wurde gepflegt. In erster Linie ist da Unkraut. Und wenn wir wollen, dass dieser Garten schön aussieht, dann müssen wir Dinge pflanzen, dann muss der Garten gepflegt werden und dann müssen wir etwas aktiv tun, um dazu, dass der Garten schön wird. Für alle, die keinen Garten haben, wie ist es in eurer Wohnung? Die Deko stellt sich nicht von alleine hin. Aber der Staub, der kommt definitiv. Und selbst wenn du die schönste Deko hinstellst, nach einer gewissen Zeit ist da eine Schicht von Staub drüber. Und ich habe mich gefragt, so ist es aber auch in unserem Leben. Ich glaube, dass ganz viel Unfrieden und Unruhe ganz oft automatisch in unserem Leben ist. Wenn ich mein letztes Jahr reflektiert habe, dann musste ich tatsächlich gerade gegen Ende des Jahres oft um Frieden ringen, weil die Umstände drumherum gar nicht friedlich waren. Und so ist es so ein bisschen in unserem Leben, also nicht nur ein bisschen, so ist es. Ihr werdet Umstände haben, die euch plötzlich unruhig machen, die Unfrieden stiften. Ihr begegnet vielleicht Menschen, die euch was zusprechen, was nicht gut war. Und es macht euch unruhig. Und es ist so wichtig, einen Ort zu haben, wo ihr Gott begegnet. David hatte allen Grund, sauer zu sein. Allen Grund, den Unfrieden, der in sein Leben gekommen ist, ist ein ganz entspannter Hirte gewesen. Und er hätte Gott Vorwürfe machen können, dass Gott ihn gesalbt hat und danach das Leben eher sehr schwierig wurde. Er hätte Saul einen Vorwurf machen können. Saul, der sehr depressiv war, wo Samuel alles gegeben hat, um mit der Harfe ihn zu beschwichtigen, hat mit dem Speer nach ihm geworfen. Aber was er machte ist, er suchte die Nähe des Herrn und sagt, er hat mich gerettet aus aller Angst. Vielleicht bist du ins neue Jahr gestartet und merkst, dass dieses Jahr voller unbeschriebener Blätter ist. Meins auch. Es sind 65 Tage, jetzt nicht mehr so ganz, aber jetzt haben wir noch 359. Unbeschriebene Blätter und wir wissen nicht, was kommt. Aber ich wünsche mir, dass wir, egal was kommt, ob es schöne Dinge sind oder nicht so gute Dinge, den Ort der Begegnung öffnen, den Eingang zu diesem Herzen zu öffnen für den Friedefürst und Nein zu sagen zu den Dingen, die uns verunreinigen. Und vielleicht muss man den einen oder anderen Putztag einlegen. Ich habe diese Woche gedacht, ja, das mit dem Staub, das ist echt eine ärgerliche Sache. Ne? Ich habe irgendwann bei unseren Kindern mal ein selbstreinigendes Haus bestellt. Ich habe immer gesagt, wenn ihr mal irgendwann studiert, studiert doch irgendwas, wo das Haus selbst gereinigt wird. Aber es hat nicht funktioniert. Also muss ich das immer noch selbst machen. Und genauso ist es mit meinem Herzen. Das kann niemand anderes machen. Das kann nicht Andreas für mich machen. Das muss ich selbst machen. Das kann nicht jemand machen, der mir total am Herzen liegt. Das kann nur ich mit Gott. Und ich habe 4 Tipps, wie ihr einen Putztag mit Jesus einlegen könnt. Geht in die Stille und haltet mal aus, was so in eurem Herzen noch rumschwirrt. Und das ist so die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, die ich mache. Ich halte Gott mein Herz hin und sage, all das, was im letzten Jahr in mein Herz gekommen ist, das möchte ich nicht. Ich möchte rein in das neue Jahr gehen. Und ich möchte, dass wir beide einen Putztag einlegen und ich merke, wie Jesus den Besen nimmt. Und der geht nicht her und sagt, ach, guck mal da in die Ecke, meine Güte, da hättest du mal schon früher mit anfangen können, sondern er hält es mit mir aus, dass da vielleicht Schmutz ist und fängt an, mit mir mein Herz aufzuräumen. Der zweite Tipp, geh aktiv deinem Glaubenleben nach, der deinen inneren Garten pflegt. Nennen es inneren Garten, inneres Haus, inneres Zimmer, was auch immer, ja. Aber geh da aktiv nach. Frag dich, wie es dir wirklich geht. Dein Körper ist der Tempel Gottes. Dein Herz gehört zu deinem Körper, ist der Mittelpunkt, ist das Organ, wenn das aufhört zu schlagen, wenn das verschmutzt ist, geht es dir auch körperlich schlecht. Frag dich selbst, wie es dir wirklich geht und sag Jesus das. Und das vierte ist, erlaube dir zu träumen und Gottes Kreativität in deinem Herzen, in deinem Leben Raum einnehmen zu lassen. Ich merke, wenn so der Putztag zu Ende ist und ich mit Jesus so alles rausgeräumt habe, und das ist so ein bisschen wie in Weihnachten, ja, also so, wenn Weihnachten vorbei ist, die Familie wieder abgereist ist, die Matratzen wieder an Ort und Stelle waren, also bei uns war dieses Jahr ein bisschen Matratzenlager, dann habe ich das Gefühl, wenn alles raus ist, ich will was Neues reinstellen. Ich habe heute gerade noch zu Katja gesagt, ich hätte mir am liebsten einen Riesenstrauß Blumen hingestellt, so den Frühling eingeläutet am 1. Januar. Das ist eigentlich Quatsch, aber das Gefühl habe ich. Und das Gefühl habe ich auch, wenn mein Herz gereinigt ist, dann sprudelt die Kreativität, dann fallen mir plötzlich Dinge ein, die ich machen könnte, und da geht es gar nicht nur um Malen. Für manche Menschen ist Kreativität direkt verbunden mit Malen und die kriegen die Krise. Für manche ist das gut, aber das meine ich nicht. Ich meine Kreativität, einfach Dinge in dir wahrzunehmen, die du vielleicht selbst gar nicht wahrnehmen kannst. Der zweite Punkt, wir brauchen einen Ort der Begegnung und des Friedens in uns, um die Quelle des Lebens, die Gott in unserem Herz geplant hat, freizulegen und so richtig sprudeln zu lassen. In Johannes 7, Vers 38 steht, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt, mit dem lebendigen Wasser meint er den Geist, der jedem zuteil geworden ist, der an ihn glaubt. Und ich wünsche mir, dass unser Herz ausgefüllt ist von dieser Quelle. Und ich glaube, dass wir nur von innen nach außen lieben können. Das ist mir die jetzt letzten Jahre sehr bewusst geworden. Man kann ein total netter Mensch sein, und das Leben kann mega anstrengend sein. Wenn aber die Quelle in einem sprudelt, wenn der Heilige Geist sich ausbreiten kann, ist das Leben nicht so anstrengend, wenn man andere lieben möchte. Und wenn in der Bibel steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann hören viele, ich muss den Nächsten lieben. Oh, ich muss ihn lieben. Oh, das ist aber anstrengend. Aber wenn wir von innen nach außen lieben, dann ist das nicht anstrengend, weil der Heilige Geist in uns so viel Raum einhat, dass die Quelle übersprudelt. Und wir können gar nicht anders, als andere Menschen zu lieben. Wenn du an dem Ort der Begegnung in deinem Herzen Gnade empfangen hast durch die Quelle des Lebens, dann wirst du anderen gnädig sein, die dir vielleicht Unrecht tun. Wenn du bedingungslose Liebe von Jesus in deinem Herzen empfangen hast, dann wirst du anders lieben können. Wenn du selbst erlebt hast, wie dein Herz von Müll gereinigt worden ist und wie du, wenn du merkst, dass Schuld dir, dass du freigesprochen bist von aller Schuld, weil Jesus gestorben ist, dann wirst du Menschen nicht mehr nach ihren Fehlern beurteilen. Wenn du gemerkt hast, dass Jesus dein Herz beschützt, weil er möchte, dass dieser Friede Raum in dir nimmt, dann möchtest du Schutz sein für Menschen, damit ihre Quelle des Lebens auch wirklich Früchte trägt. Und der Friede gehört zu der Frucht des Heiligen Geistes. Und ich glaube, das steht dieses Jahr ein Stück weit über unsere Kirche. Und es kann nur gut sein, wenn es eine Frucht des Heiligen Geistes ist. In Galater 5, Vers 22 steht, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, dann wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe und Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und ich bin ganz ehrlich, ich frage Gott immer nach einem Wort für ein Jahr. Und ich habe schon mal das Wort Geduld gehabt, fand ich nicht so ganz klasse, aber es hat tatsächlich über 3 Jahre gedauert. Dann habe ich verstanden, was Geduld bedeutet. Hat mir Gott jedes Jahr im Januar nochmal wieder gegeben, weil er gesagt hat, ich bin noch nicht so ganz fertig. Und bei Friede habe ich gedacht, ist doch cool. Also es kann doch nichts Schöneres über ein Jahr stehen als das Wort Friede. Aber wenn es darum geht, dass wir wirklich danach streben sollen und jagen sollen und es suchen sollen, dann ist es schon auch ein Akt, den wir tun müssen. Und ich glaube, dass das Auswirkungen hat auf euer persönliches Leben, auf unsere Kirche, auf diese Stadt, über diese Region und über auch eure Familien, wo ihr vielleicht noch in Unfrieden lebt. Der dritte Punkt, und das ist der letzte. Wir brauchen einen Ort der Begegnung und des Friedens in uns, um außerhalb unserer Komfortzone zu leben und für andere ein ehrlicher Ort der Begegnung zu sein. Johannes 15, Vers 5 steht, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir wissen, dass wir können bedingt was tun. Natürlich können wir Dinge in unserem Leben tun und das sollten wir auch tun. Aber so richtig aus unserer Komfortzone rauszutreten, hat manchmal mit viel Unfriede zu tun, in unserem Herzen vor allen Dingen. Gar nicht mit Krieg, sondern mit Unfrieden. Ich wurde diese Woche ein paar Jahre zurückversetzt, weil ich jemanden getroffen habe in Schwelm, die eine Zeit mit uns durchlebt hat, wo wir unsere Komfortzone für 7 Jahre gründlich verlassen haben. Und es war rückblickend eine gute Zeit, aber wir hatten echt viel Unfrieden. Es hatten nämlich nicht alle Menschen verstanden, warum wir unsere Komfortzone verlassen haben. Und als ich da in der Stadt mit der Person gesprochen habe, ist mir das nochmal eingefallen. Eingefallen, dass es 7 Jahre waren, die sowohl Gottes Geist in uns richtig haben wirken lassen. Wir haben Wunder erlebt, wir haben krasse Sachen erlebt. Und gleichzeitig haben wir permanent gehört von Menschen, wie verrückt wir sind. Und vielleicht waren wir es auch, ist aber egal. Und ich glaube, dass wir, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, und ich weiß, als wir hier die Kirche gegründet haben, damals noch im Wohnzimmer, haben viele Leute gesagt, das geht nicht gut. Und das macht innerlich Unfrieden. Wir mussten immer wieder an den Ort der Begegnung zu Gott hin und sagen, was sagt dein Geist, was wolltest du damals, als du uns das gesagt hast? Und ich glaube, du hast auch ein Thema in deinem Leben oder vielleicht mehrere, wo du Gott nach Frieden fragen kannst, wo du ihn suchen darfst und ihm nachjagen darfst. Und schau bitte, dass die Tür zu ihm offen ist und dass die Tür zu ist zu den Menschen, die Unfrieden bringen. Dass sie dir den Unfrieden nicht ins Herz tragen. Das nennt man auch gute Grenzen. Andreas, würdest du schon mal anfangen, nach vorne kommen? Ich möchte euch heute ein bisschen herausfordern für dieses Jahr. Ich glaube, dass dieses Wort und tatsächlich diese Jahreslosung über unsere Kirche steht, verbunden mit dem Thema Vergebung. Und ich habe interessanterweise die ganze letzte Woche permanent Nachrichten bekommen von Menschen, die ich irgendwann mal, also gar nicht, wo ich jetzt Kontakt zu habe, die mir geschrieben haben, dass gerade Vergebung in ihrem Leben passiert, obwohl sie vor vielen Jahren damit angefangen haben, das zu entscheiden für mich. Und ich habe gemerkt, dass das so prägend auf diesem Jahr liegt, dass wirklich Vergebung in vielen Bereichen passiert und Vergebung ist ein Herstellen auch von Frieden. Und vielleicht ist es in deinem Leben etwas anderes. Und da möchte ich euch ein bisschen herausfordern heute mit zwei Fragen, die ich euch stelle, oder drei. Ist dein Herz gefüllt vom Heiligen Geist? Und wenn nicht, möchtest du dich dafür öffnen? Ich bin seit klein auf, bin ich Christ. Aber ich habe den Heiligen Geist viele, viele Jahre im Kämmerchen unter der Treppe versteckt gehabt. Der war da, den habe ich mit der Bekehrung bekommen, aber ich habe ihn nicht gelebt. Ich habe mein eigenes Leben gelebt. Ich habe eigene Entscheidungen getroffen. Und ich habe vor circa 15 Jahren habe ich entschieden, dass der Heilige Geist mein ganzes Herz einnehmen darf. Und meine Lebensqualität hat sich um viel, viel, viel mehr verbessert, verändert. Und ich wünsche dir das auch. Ich wünsche dir, dass der Heilige Geist nicht das letzte Kämmerchen in deinem Herzen bekommt, sondern dass er die Lebensquelle in deinem Herz sein darf. Die zweite Frage ist wirklich, ist mein Herz oder ist dein Herz, wo die Quelle des Lebens ungehindert sprudeln kann, auch von innen nach außen? Oder behältst du alles für dich? Wäre es gut, einen Putztag einzulegen mit Jesus, um das Unkraut und den Staub zu entfernen? Und ich wünsche mir, dass ihr diese Frage nicht nur heute bewegt, sondern das Jahr über. Aber vielleicht ist es heute ein Start. Vielleicht wünschst du dir, dass dein Herz gefüllt wird. Vielleicht brauchst du jemanden, der mit dir betet. Vielleicht brauchst du jemanden, der mit dir nochmal neu drüber spricht, weil du noch gar keine Ahnung hast, was ist es eigentlich, in Beziehung zu Jesus zu leben und was bedeutet das eigentlich? Dann sind wir gerne bereit, mit euch zu leben. David hatte gefühlt immer Putztag, indem er den Namen Gottes groß gemacht hat. Er hat in fast jedem seiner Psalmen sehr ehrlich gesagt, wie es ihm geht. Aber er hat auch in jedem seiner Psalmen Gott groß gemacht, weil er wusste, dass er als zukünftiger König nicht bewahrt ist von Unkraut und Staub, aber dass der König der Könige ihn gesalbt hat. Und das war damals, war das was Besonderes. Und der Heilige Geist ist für uns nichts mehr, was nur besondere Leute betrifft, sondern das betrifft jeden von euch. Und das wünsche ich mir, dass wir diese Quelle ganz neu erfrischen, mit aller Kreativität, die sie mit sich bringt, und nach dem Frieden suchen, der wirklich gilt. Wir werden jetzt gleich ein Lied spielen, und ich habe die Setlist diese Woche schon mal eingesehen. Und das ist genau das ist dieses Lied, was ich viele Jahre gehört habe, um Putztage einzulegen. Und Jonathan wusste davon nichts. Und ich finde es total schön, wie da der Heilige Geist wirkt. Das ist ein Lied, wo ich die Nähe Gottes viele, viele Jahre immer wieder gespürt habe und mich ihm nochmal neu geöffnet hat. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Und vielleicht gehst du in die zweite Lobpreiszeit genau damit, dass du deinen Ort der Begegnung nochmal ganz neu anschaust und schaust, was notwendig ist, und nach dem Frieden zu suchen und ihm nachzujagen.